Guten Morgen erstmal, auch von mir aus. Und ich sollte Stellungnahme nehmen, warum ich nicht gratuliert oder nicht andere gratuliert habe. Tatsächlich, also mir war das, ich habe mir sehr Gedanken gemacht. Wie willst du da vorne eigentlich jetzt stehen, die Leute gratulieren und dich selber kannst du auch nicht gratulieren. Und ich habe mir Gedanken gemacht, vielleicht soll ich mich einfach bedanken bei den Leuten, die die Karten verschicken. Ja, jeder von uns, der hier Mitglied ist, bekommt eine Karte und die ist wirklich ermutigend. Mich hat sie ermutigt, als ich die Karte gelesen habe und ich dachte, wow, danke für die Gemeinde, die an dich denkt, die für dich betet. Und so habe ich mir Gedanken gemacht, wie soll ich das machen? Und dann habe ich mich auch entschlossen, ich mache einfach gar nichts. So. Und am Dienstag haben wir uns als Gemeinderat getroffen und dann fragten mich die Brüder oder gratulierten mir nach und sagen, ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich, wieso hast du nicht gratuliert? Ich sage, wie soll ich mich selber gratulieren? Also habe ich diese Frage gestellt und so war es auch eigentlich beschlossen. Ist okay, gehört sich so. Aber heute jetzt, und das ist auch die Überleitung zur Predigt, ich habe mir den Text angeschaut und wisst ihr, tatsächlich habe ich mir schon seit Wochen Gedanken gemacht, wen könnte ich einladen, der uns heute diese Predigt predigt? Weil heute geht es um die Älteste. Fünftes Buch, da spricht der Petrus zu den Ältesten und jetzt darf ich heute zu mir reden. Also muss ich doch zu mir reden, aber gleich auch zu den zwei anderen Ältesten, zum Fabian, zum Robert. Aber wisst ihr, als ich die Predigt vorbereitet habe, also es hat mich ermutigt. In erster Linie habe ich diese Predigt zu mir selber geschrieben. Für mich selber geschrieben und einfach geschaut, ja, also wie groß doch unser Gott ist und wie er Leute in den Dienst reinstellt, wie er Leute beruft. Heute predigen wir letzten Kapitel von unserer Petrusbrief aus dem ersten Petrusbrief und ich weiß nicht, ihr müsst das auch jetzt nicht mit Hand heben, zeigen, aber gibt es jemanden, der alle Predigten gehört hat? Ich glaube, es waren 10 Predigten insgesamt oder heute mit dieser Predigt sind es 10 Predigten und ich weiß nicht, wer hat den ganzen Petrusbrief verfolgt, wer kennt die Predigten, wer hat sich Notizen gemacht, vielleicht zu Hause aufgeschrieben, weiß ich nicht. Müsst ihr auch nicht antworten. Unser Predigt oder Überschrift der ganzen Predigt war ja Leben aus Gnade. Heute geht es um Demut aus Gnade. Demut, die wir leben dürfen, ist allein die Gnade. Aber wisst ihr, ich habe einige Punkte, die ich für mich festgehalten habe, die mir wichtig geworden sind, habe ich mir tatsächlich notiert, um was ging es. Und Gott kennt dein Leid. Das war so einer der Punkte, dein Leid ist nicht nötig, auch wenn es dir nicht, dein Leid ist nötig, auch wenn es dir nicht passt. Wurde in Predigt mal gesagt. Ja, oft passt es nicht, aber es ist nötig. Oder ein Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Leid ist dir zur Prüfung. Wenn wir leiden, will Gott uns prüfen. Er ist aber auch mit dabei. Dann ist ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist. Es nur für eine kurze Zeit. Im schlimmsten Fall 100 Jahre. Es ist nur eine kurze Zeit. Im Vergleich zu der Ewigkeit ist das, was wir hier durchmachen, ist nur eine kurze Zeit. Im schlimmsten Fall sind das 100 Jahre. Und dann ist ein anderer Punkt, der mir auch wichtig ist. Vergiss nicht, du bist im Leid nicht alleine. Kirche wird seit 2000 Jahren verfolgt und das wird sich bis Ende nicht ändern. Das ist nicht die Norm, das ist die Ausnahme. Also wir merken, wir sind nicht die Einzigen. Wenn wir Leid tragen müssen, wenn wir leiden für Christi Name, es ist schon seit 2000 Jahren, Jesus hat das gesagt, mich haben die verfolgt, euch werden die verfolgen und die nach euch kommen, werden die verfolgen. All die meinen Namen verkündigen werden, die werden sie verfolgen. Und heute schreibt der Petrus uns, oder heute geht es tatsächlich um die Ältesten, um die Gemeinden in 1. Petrus 5, das wollen wir uns heute anschauen. Was schreibt uns Petrus da und welche Punkte gibt er uns? Ja? Wir als Gemeinde oder die Gemeinde Gottes ist schon so ein Volk, was Besonderes ist. Oder? Zählen wir uns für was Besonderes? Also ich persönlich ja. Wir sind besonders. Wir sind teuer erkauft, sagt die Bibel. Wir sind erlöst. Wir haben einen Hirten, der uns leitet. Wir haben einen, der uns zuhört. Wir haben einen, der zu uns weiterredet als nur bis zum Ohr. Wir als Redner, wir als Prediger, wir können nur bis zum Ohr reden. Aber Christus geht ins Herz. Er redet viel tiefer. Nicht nur bis zum Ohr, sondern viel weiter. Wir haben ein. Also wir sind was Besonderes als Gemeinde. Wir, die wir dem Christus glauben, die wir die Bibel wahrnehmen, wir hören auf seine Stimme. Und wir dürfen uns verändern. Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist? Dass diese Gemeinde, die was Besonderes ist, die hat Anfechtungen. Es gibt einen Widersacher, der umhergeht wie ein Löwe, sagt unser Text heute, und sucht, wen er verschlingen kann. Das Besondere, die Gemeinde, das, was sie ist, hat einen Feind. Und wenn die Gemeinde sich nicht ausrüstet, wenn die Gemeinde nicht bereit ist zu kämpfen, wenn die Gemeinde nicht diese Punkte kennt, so wird sie auch ganz schnell verschlungen. Das heißt, er geht herum und sucht, wen er verschlingen. Er weiß es nicht, aber er sucht den, den er verschlingen kann. Der Satan. Und heute habe ich mir einige Punkte aus unserem Text rausgesucht und mir sind 3 Punkte wichtig geworden. Natürlich werde ich auch zu den Ältesten, zu uns, zu den Leitern reden. Ich möchte zu der Gemeinde reden und ich möchte auch dann dazu auch reden, wie wir den Widerstand auch bestehen können. Also es ist wichtig, mein erster Punkt ist, dass es ist wichtig, wie die Gemeinde geführt wird. Und das sagt Petrus uns, das sagt nicht nur der Petrus, das sagt auch Apostel Paulus, also es ist wichtig, auf wen ihr setzt. Wer führt die Herde? Und wenn wir suchen, oder ich habe mir veranschaulicht jetzt auch diese Woche, wo ich auch die Predigt vorbereitet habe, wie der Satan vorgeht, da müssen wir gar nicht weit blättern. Wir können im ersten Buch, dritten Kapitel, erstes Buch Mose aufschlagen, dritten Kapitel ab Vers 1 und dort sehen wir den Sündenfall. Dort sehen wir, wie Satan die erste Person verschlingt. Er geht herum, als Schlange wird sie uns dort beschrieben, kriecht herum und verschlingt die Eva zuerst. Sie kannte das Wort nicht. Oder sie gab es nicht mehr so, wie Gott es gesagt hat. Das ist sehr wichtig, dass wir es wissen. Also wir sehen aber auch weiter. Selbst Jesus im Neuen Testament sehen wir weiter auch. Es sind ziemlich viele Punkte, die wir uns anschauen können in der Bibel, wie Satan vorgeht. Und selbst Jesus wird von Satan in der Wüste versucht und versucht zum Fall zu bringen. Gott selbst wird vom Satan versucht. Und was sind wir als Gemeinde? Wenn er vor Jesus selbst, von dem König, von dem Priester, den wir in unseren Liedern angebetet haben, wenn er vor dem nicht Halt macht. Und wie gewappnet und wie gerüstet müssen wir eigentlich als Gemeinde sein? Deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach darauf setzen und dass wir unseren Kapitel auch heute uns anschauen und was Petrus uns einfach weitergeben oder was er der Gemeinde in Asien gegeben, weitergegeben hat, dass wir auch darauf Wert setzen. Und Petrus fängt an, es ist wichtig, um im Kampf zu bestehen. Und das ist der erste Punkt, dass die Gemeinde die von guten Leitern geleitet wird. Und lass uns mal vielleicht, also gute Leiter führen die Gemeinde wie ein Hirte seine Herde. Heute geht es um die Herde. Die Gemeinde ist eine Herde, es ist eine große, ich würde sagen, wir sind nicht so große Herde und wir haben hier 3 Leiter. Und lass uns mal lesen, 1. Petrus 5 ab Vers 1 bis 4 möchte ich erstmal mit uns zusammen lesen und anschauen, was sagt Petrus eigentlich in den ersten 4 Versen. Und dort schreibt der Petrus, 1. Petrus 5 ab Vers 1, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Und jetzt kommt das. Zuerst stellt er sich vor, ich bin auch ein Mitältester. Ich bin ein Ältester. Ich weiß, wovon ich schreibe. Petrus hat das durchgemacht. Der sagt, ich habe nicht das studiert, mir wurde Theorie beigebracht. Nein, nein, der schreibt, ich bin auch ein Ältester, ich bin ein Mitältester. Ich weiß, wovon ich schreibe. Und dann schreibt er, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schändlichen Gewinn sterben, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und dann kommt das Vers 4, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwirklichen Ehrenkranz empfangen. Petrus steht kurz davor, vor diesem Kranz. Er hat seinen Dienst getan und jetzt kann er das an die Gemeinde, an die Gemeindeleiter, an uns heute das schreiben. Oder vielleicht, wer es sich noch vorstellen kann, Gemeindeältester zu werden, sollte vielleicht solche Punkte auch studieren und sehen. Also Petrus schreibt, weidet oder hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Luther sagt, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Konzentriert euch nicht auf irgendwelche Gemeinde, ihr Ältesten, sondern konzentriert auf das, was euch anbefohlen ist, was euch anvertraut ist. Konzentriert euch als Älteste darauf. Für mich war das sehr wichtig, also auch einfach diese Erfahrung oder diesen Punkt auch, das ist uns wichtig und deutlich. Wir sollen uns nicht konzentrieren, was in Köln, was auf Brüserberg, was in KfB passiert oder welche Gemeinde auch immer. Wir als Älteste sind dafür eingesetzt und wir sollen uns konzentrieren auf das, wo wir eingesetzt sind. Entschuldigt mich oder tut mir leid, wenn ihr vielleicht zuhört und sagt, ich komme aber mit diesem Begriff Herde nicht so ganz klar. Ich bin doch kein Schaf. Ja, also, so wird es hier erwähnt. Aber vielleicht mal ganz kurz. Es gab einen Buchhändler und der hat in sein Schaufenster reingestellt, es gab so ein Buch und da hat er reingestellt, Christen sind Schafe, sagen die selbst über sich. Und ein Passant ging vorbei, auch ein Christ. Er ging vorbei und er hat ja dieses Plakat gesehen, Christen sind Schafe, da sagen die selbst über sich, da gab es ein Buch von. Dann blieb er stehen, hat sich das angeschaut und dann ging er zu diesem Buchhändler rein. Er ging in diese Buchhandlung rein und sagte, ja, aber nicht nur Christen sind Schafe, sondern alle sind Schafe. Das Vorteil von den Christen, dass sie einen Leiter haben, einen Hirten haben. Die anderen irren wie die blinde Schafe. Du wisst ja, wir als Gemeinde, ich sage wir als Gemeinde, wir dürfen froh und dankbar sein, dass wir Hirten in der Gemeinde haben, der uns ausrüstet, der uns befähigt, der uns die Kraft gibt, die Gemeinde, die uns anvertraut ist, auch zu leiten. Ein großer Dankesanliegen, aber auch gleichzeitig Gebetsanliegen für uns als Gemeinde, für unsere Leiter zu beten. Eine Frage, sind wir perfekt? Ich glaube, wir drei, so demütig sind wir doch, und sagen, nein, wir sind nicht perfekt. Wir sind auch nicht vollkommen. Treffen wir alle Entscheidungen, die wir treffen, sind die richtig? Würde ich wahrscheinlich auch sagen, nein. Aber mit unserem besten Wissen und Gewissen gehen wir ins Gebet als Leiter und beten für die Anliegen und treffen dort die Entscheidung. Und wisst ihr, wenn Petrus diesen Abschnitt schreibt, wisst ihr, woran ich mich erinnert habe? Ich erinnere mich daran, in welche Situation Jesus den Petrus berufen hat. Und wisst ihr, ich glaube, in Petrus ist es auch nicht verloren gegangen. Wenn Petrus diesen Brief schreibt an die Gemeindeleiter, so weiß er, welche Gnade und Liebe Jesus ihm erwiesen hat. Im Johannesevangelium im 21 lesen wir ganz klar diese Stelle. Wisst ihr, kurz davor, es war kurz vor der Kreuzigung, und Jesus hat noch gewarnt den Petrus. Petrus sagt, mit dir gehe ich in den Kampf, mit dir, egal wohin. Ich werde kämpfen, ich bin der gute Leiter, ich möchte vorangehen. Und Jesus sagt ihm, heute Nacht, vor der Hand kräht, wirst du mich dreimal verraten haben. Und Petrus, sein letzter Blick zu seinem Meister, zu dem Jesus war, als der Hahn gekräht hat. Dreimal. Und er erinnerte sich daran. Das hat mir mein Lehrer, mein Meister, hatte mir das noch gesagt. Er erinnerte sich sehr daran. Aber dann dieser Fall, dann diese Möglichkeit, die der Petrus bekommt. Die gehen fischen, die geben ihre Aufgabe auf, der geht wieder fischen, der geht auf See und fängt Fische. Und in Morgendämmerung kommt er mit seinem Boot ans Ufer und er sieht da jemanden. Und wir lesen diese Geschichte, Petrus schmeißt sich ins Wasser, er hat den Jesus erkannt, er läuft zu ihm. Nach dem Frühstück, Jesus hat ihm das Frühstück vorbereitet, wird da beschrieben, die haben gefrühstückt. Was passiert dann? Genau diesen Petrus nimmt sich Jesus. Er nimmt ihn an die Hand. Diesen Leiter, Petrus, nimmt er an der Hand. Und ich stelle mir das so vor, es wird uns nicht gesagt, aber ich stelle mir vor, die gehen an diesem See Genezareth. Vielleicht am Strand spazieren, weiß ich nicht. Vielleicht sind die zu zweit. Auf jeden Fall, es ist vier Augenkontakt. Und Jesus fragt ihn ganz genau. Er stellt diese durchgedachte Frage. Petrus, liebst du mich? Und diese Frage hat so eine tiefe Bedeutung. Weil wisst ihr, was Petrus sich gedacht hat? Oder wisst ihr, was ich gedacht hätte, wäre ich in dieser Situation? Ich weiß ganz genau, er liebt mich. Weil er hat mich nicht aufgegeben. Petrus, seine Hoffnung oder Petrus, sein Denken war, sein letzter Kontakt zu seinem Meister war, ich habe ihn verleugnet. Ich habe mich von ihm abgewendet. Aber in diesem Moment erlebt Petrus was, wo Jesus sich zu ihm gewendet hat und fragt, liebst du mich? Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Warum erzähle ich überhaupt, wenn es vielleicht um was anderes geht? Aber hier geht es genau um das. Christus liebte Petrus und Christus liebt jeden Leiter, der eingesetzt ist. Mit ihren Macken, mit ihren Problemen, mit ihrem Versagen. Ja, wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht vollkommen als Leiter. Aber wir als Leiter, wir dürfen wissen. Und wir als Gemeinde dürfen es wissen. Unsere Leiter sind nicht perfekt. Die sind nicht vollkommen. Die haben hier und da Versagen. Aber Christus bevollmächtigt uns, diesen Dienst zu tun. Nachdem Petrus Jesus diese Antwort gibt, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Zweimal sagt er, ja, ich liebe dich. Und Jesus fragt immer wieder und immer wieder. Und beim dritten Mal, Herr, du weißt alle Dinge. Was soll ich dir vormachen? Was soll ich dir erzählen als Leiter? Dass ich guter, dass ich ohne Fehler... Nein, du weißt ganz genau, wann ich versagen werde. Du weißt ganz genau, wann ich nicht perfekt handle. Du weißt ganz genau, wann ich nicht richtig handeln werde. Petrus sagt, Jesus, du weißt alles. Du weißt alles über mich. Du kennst mich. Du hast mich durchschaut. Wisst ihr, was Jesus ihm für eine Antwort gibt, nachdem Petrus diese Antwort gesagt hat? Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sagt Jesus, weide meine Schafe. Nachdem wir Leiter, nachdem wir erkennen, dass er uns durch und durch kennt, dass er uns mit unseren Versagen annimmt, sagt er, und jetzt vertraue ich dir die Aufgabe, weide meine Schafe. Eine Demut aus Gnade. Wir müssen uns demütigen. Wir müssen erkennen, dass wir nicht perfekt sind, dass wir nicht vollkommen sind. Petrus musste an diese Stelle geführt werden. Wisst ihr, Leiter müssen nicht perfekt sein. Um Leiter eingesetzt zu werden, die müssen nicht perfekt sein. Wir als Gemeinde, wir dürfen es wissen. Wir werden versagen. Und ich sage das nicht, weil ich mich irgendwie rechtfertigen möchte hier als Leiter. Es ist mir bewusst und ich muss tagtäglich dafür ankämpfen, dass ich versage, dass ich nicht perfekt bin, dass ich das anstreben muss. Das auf jeden Fall. Aber mir muss das bewusst sein, dass ich dieses Maßstab Gottes als Mensch nicht erreichen werde. Wisst ihr, was Petrus hier machen kann? Im Johannes 21? Er darf seinen Neuanfang erleben. Wir als Leiter, auch wenn wir es versagt haben, wir dürfen einen Neuanfang erleben. Nachdem Petrus versagt hat, nachdem er erkannt hat, er braucht Jesus, er ist der Versager, sagt Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Jesus hat mit ihm Neuanfang gemacht. Wir dürfen wissen als Leiter, Jesus macht mit uns tagtäglich Neuanfang. In dem Moment, wo wir versagen, in dem Moment auch, wo wir das erkennen, dass wir es versagt haben, ist Jesus bereit, dich Robert, dich Fabian, mich Eugen, ist Jesus bereit, uns aufzuheben und sagen, ich mache mit dir Neuanfang. Aber in dem Moment, wo wir es nicht erkennen, in dem Moment, wo wir es nicht bekennen, da kann auch Jesus keinen weiteren Schritt mit uns gehen. Jesus ist der Oberhirte. Das heißt, er hat sein Leben gelassen für seine Schafe. Er hat dafür bezahlt. Er ist unser Oberhirte. Er ist unser Auftraggeber. Wir dürfen Unterhirten Christi sein. Er leitet uns. Und das Werk, diese Gemeinde hier vor Ort, ist seine Gemeinde. Und wir als Leiter sind hier eingesetzt, um zu dienen. Und wie wir dienen sollen, wird es auch beschrieben. Dort sagt Petrus, wie wir die Gemeinde leiten sollen. Wir sollen die Gemeinde leiten, nicht aus unseren Süchten. Nicht wie es mir gefällt, wie es mir passt, sondern wie es ihm passt. Nicht wie ich es will, sondern wie es ihm gefällt. Und wir als Leiter, wir müssen uns tagtäglich tatsächlich auch fragen, Herr, möchtest du das für deine Gemeinde? Wir sind hier eingesetzt, wir sollen leiten. Wir sollen die Gemeinde auch freiwillig leiten. Er soll kein gezwungener Dienst sein, sagt Petrus. Hey, wenn einer das gezwungen macht, so macht er das nicht aus Liebe. Kennt ihr das, wenn man so vielleicht irgendwo gezwungen hingeht? Man möchte nicht dahin gehen, aber man muss ja dahin gehen. So ein Zahnarztbesuch, ja. Also man möchte ja eigentlich nicht dahin gehen, aber du weißt ganz genau, da gibt es so ein Bonusheft und wenn es irgendwann mal dazu kommt, so zum Zahnersatz, dann ist das wertvoll, so ein Bonusheft zu haben. Man muss dahin gehen, man will nicht dahin. Was ist, wenn der Zahnarzt was findet? Und wisst ihr, wahrscheinlich, ich muss sagen von mir, es gab auch diese Momente, wo man dann gesagt hat, jetzt zu dieser Sitzung gehen. Du weißt ganz genau, um was es gehen wird und bei dieser Sitzung. Du weißt ganz genau vielleicht, was in der Gemeindestunde abgeht. Wo man dann als Leiter sagt, muss das jetzt sein? Aber wir dürfen die Kraft haben von Jesus Christus. Und dann geht man nicht gezwungen, sondern man weiß es. Er wird es herrichten. Er macht es richtig. Ich darf mich ihm anvertrauen. Wir als Leiter, wir sollen das nicht gezwungen machen. Nicht um unseren Gewinn sollen wir anstreben. Wir sollen unseren Dienst nicht herrschend machen. Wir sollen nicht herrschen über die Gemeinde. Es ist ein Anteil, was uns anvertraut worden ist. Das muss uns als Leiter immer wieder bewusst sein. Es ist uns was anvertraut. Es gehört nicht mir. Aber der Herr hat uns gesetzt, uns das anvertraut und wir dürfen die Gemeinde leiten. Und er wird dafür von uns auch fragen, hey, wie hast du die geleitet, die Gemeinde? Bist du liebevoll mit der Gemeinde umgegangen? Bist du so umgegangen, wie ich dir das gesagt habe? Oder bist du nach deinem Willen? Deinen Willen hast du durchgesetzt. Das, was du vorhattest, hast du durchgesetzt. Du hast mich ja keinmal gefragt. Ich glaube, als Leiter wäre das für uns das Schlimmste, wenn wir irgendwann mal diese Anklage von Jesus bekommen würden. Ihr habt ja nie mit mir geredet. Ihr habt ja nie nach meinem Willen gefragt. Ihr habt nicht gefragt, was ich für die Gemeinde in Bonn-Beul oder was ich mit ihr vorhabe. Es wäre, glaube ich, für uns das Schlimmste. Und tatsächlich muss ich euch auch sagen, euch als Gemeinde, immer wieder, wenn wir uns als Leiter, als Leitungsteam treffen, Wir gehen ins Gebet. Und wir bitten den Herrn, dass er uns die Weisheit schenkt, die Gemeinde zu leiten, so wie er es haben möchte. Dass unsere an zweiter Stelle, unsere Gedanken, unser Willen an zweiter Stelle gestellt wird. Das möchte ich euch sagen, wir als Gemeinde oder als Gemeindeleiter, wir beten dafür, dass nicht unser Wille hier geschieht, sondern sein Wille. Wisst ihr, Petrus durfte diesen Dienst tun. Petrus durfte diesen Dienst, wo Jesus ihn als Oberhirte berufen hat, er durfte sich sicher sein. Ich bin kein vollkommener, kein perfekter Mensch, aber weil er perfekt ist, weil seine Gnade mir gilt, darf ich diesen Dienst tun. Und so wir als Leiter, wir dürfen es auch tun, weil er perfekt ist. Und ich hoffe, dass ihr als Gemeinde uns auch so annimmt, weil er perfekt ist und weil er uns auch formt. Er möchte mit uns diesen Schritt gehen. Er hat uns diese Gemeinde anvertraut. Er hat uns das aufs Herz gelegt und wir wollen nach bestem Wissen und Gewissen diese Gemeinde auch leiten. Und jetzt schreibt der Petrus weiter, der zweite Punkt. Also wichtig ist es, dass die Gemeinde Ältesten, ihr prüft das, ihr guckt das. Wie handeln die Ältesten? Aber es ist wichtig, um im Kampf zu widerstehen, dass die Leiter diese Kriterien erfüllen. Es ist wichtig für euch, es ist wichtig für uns. Denn ich bin auch ein Teil der Gemeinde. Ich bin nicht nur Ältester hier, ich bin auch ein Teil der Gemeinde. Ich darf leiten und ich darf hier in der Gemeinde sein. Es ist wichtig für uns. Weil das schenkt uns den Sieg. Richtige Leiter, gottesfürchtige Leiter, die es erkannt haben, können eine Hilfe sein, vor dem Fall bewahrt zu werden. Es ist sehr wichtig für die Gemeinde, wer leitet die Herde. Und das ist für uns wichtig, dass wir uns auch immer wieder darüber auch Gedanken machen. Ein zweiter Punkt, eine Stärke der Gemeinde ist, durch echte Demut geformt zu werden. Lass uns mal diesen Abschnitt lesen. Ab Vers 5 geht das bis Vers 7. Das Gleiche, ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, den Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und hier geht es jetzt einmal, jetzt macht der Petrus so einen Bogen und dann sagt er, das Gleiche, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Junge Generation, ich war auch jung. Und wisst ihr, ich bin ganz froh, dass wir so ein Team als Leiter hier sind. Und der Fabian hat mich irgendwann mal als älterer Herr schon, ist okay, mit 43 bin ich älter. Ich bin älter als du, ich bin älter als Robert. Ich bin der Ältere von denen, oder unter uns drei. Aber ich bin froh, dass ich das in so einem Team machen kann. Wir haben einen jungen Pastor, wir haben einen, der so im Mittelalter, der wahrscheinlich so eine Übersicht dann erhält. Ja, du bist zu alt, du bist zu jung, wir müssen irgendwo Ballons finden. Nein, es ist wirklich gut. Ich fand es gut, als der Waldemar da war. Da war ich so in dieser mittleren Position. Und Waldemar hat uns angeleitet, ja, als es ist wichtig für eine Gemeinde. Der Fabian kann den Bogen zur Jugend so schlagen, wie wir vielleicht oder wie ich vielleicht nicht schlagen könnte. Und hier steht es jetzt, das Gleiche, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Und wisst ihr, ich muss euch, junge Leute, ich muss euch ehrlich sagen, ich war auch jung. Ich habe, glaube ich, der Lehrer irgendwann mal, hier war so eine Veranstaltung und nach der Veranstaltung kam ich zu Lehrer und sagte, also Lehrer, es war richtig gut. Ich finde es gut, wenn junge Menschen Zeugnis erzählen, was sie mit Gott erleben. Und ich habe der Lehrer auch gesagt, über Musik lässt sich streiten, aber das ist ein guter Streit. Wenn ihr diese Lieder singt, ist okay. Ob sie mir gefallen oder nicht, ist eine andere Sache. Es muss nicht mir gefallen. Es muss euch. Aber wichtig ist, dass ihr damit Gott anbetet und dass ihr Zeugnis gibt. Ich muss auch nicht bei dieser Veranstaltung dabei sein. Wenn es irgendwas da ist, wo ich sage, boah, die Musik, das ist so für mich, da könnte ich durch die Decke gehen, dann muss ich mich fragen, ja Eugen, dann bleib lieber vielleicht zu Hause. Ja, also. Aber die jungen Lieder, junge Leute singen die Lieder. Ich weiß auch, ich war auch jung. Und ich habe dieselben Probleme oder dasselbe auch durchgemacht. Auch zu uns hat man gesagt, ah, diese Lieder, die könnt ihr nicht singen. Die heute vielleicht als alter Schinken genannt werden oder wie auch immer. Ja, also, aber damals waren das unsere Lieder. Und ihr Ältere, ihr habt doch tatsächlich, müsst ihr sagen, wir haben auch Lieder gesungen, die damals für ältere Generationen nicht das Wahre war. Und so ist es, diese einfach Generation. Und ich glaube, wisst ihr, wichtig ist es, dass wir in Demut uns einander unterordnen. Wisst ihr, was das Gute hier ist? Der Petrus bleibt nicht nur bei den jungen Leuten. Der sagt das Gleiche, je Jüngeren ordnet euch den Ältesten, alle aber miteinander. Und dann nimmt er die Ältesten mit rein ins Boot, dann nimmt er alle mit rein. Ordnet euch einander. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und da sind wir, egal in welcher Generation wir sind. Egal in welchem Alter ich bin, lass uns in Demut voreinander treten. Lass uns die Person mit den Liedern, mit dem Gesang vielleicht, mit den ihren Macken, was in meinen Augen vielleicht Macken sind, aber für die ist das völlig okay. Heute aus dem Haus gingen wir raus und meine Tochter sagte zu meiner Frau, du bist angezogen wie ein Bonbon. Und ich habe ihr schon mal auch gesagt, weißt du, wer verteilen kann, der muss auch einstecken können. Ich sage, wie kannst du dich kleiden mit einem Rock und einem Turnschuh? Also was ist das? So, und, aber wir haben gelacht. Ja, also für mich würde es gar nicht in Frage kommen. Für Leni. Leni sagt, für mich ist das aber okay. Ich ziehe Rock und Turnschuhe an. Ja, also, und die fängt sich an zu verteidigen. Da sind aber keine Turnschuhe. Ja, also. Und ich wollte meine Frau verteidigen. Wieso sieht die wie ein Bonbon aus? Was redest du eigentlich da? So. Aber versteht ihr? Es ist völlig egal. Aber dass wir in Demut uns einander annehmen. Wir fahren zum Gottesdienst und wir lachen. Es ist gut. Aber was ist, wie passiert das hier bei uns in den Reihen? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mich damals auch für mich auch besonders wichtig war. Für mich war das sehr wichtig und wir haben hier schon mit der Gemeindegründung angefangen und irgendwann mal wurde ich auch schon gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, hier ein Ältester in der Gemeinde zu sein. Und da war eine Sache. Da war eine Sache, die ich selbst mir beantworten musste, die ich selber auch klären musste. Wir waren auf Brüserberg in der Gemeinde, viele wissen das und vielleicht sind einige mittlerweile hier dabei, die wissen das nicht. Wir waren in diese große Muttergemeinde und da war so eine Sache. Und wir haben einen Übergang Ältesten gehabt, der die Gemeinde nach seinem Wissen und Gewissen geleitet hat. Er hat immer gesagt, ich sehe mich nicht als Gemeindeältester. Ich bin in dieser Situation, ich bin eigentlich ein Evangelist. Und wisst ihr, wenn man einem Evangelisten die Gemeindeleitung übergibt, also da fragt man sich als Gemeinde. Und ich muss ehrlich sagen, also mir war das bewusst, mir ist das bewusst geworden, als ich gefragt wurde, Eugen, bist du bereit, als Gemeindeältester in Bonn-Boll zu arbeiten? Da ist es mir wie so Schuppen von Augen irgendwann mal gefallen und mir ist das aufgefallen. Ich habe diese Briefe durchgelesen. Ich habe für mich die selbst studiert. Was wird von einem Ältesten erwartet? Was muss er mitbringen? Nicht das, was er sich vielleicht irgendwann mal anordnen oder wo er lernen, sondern was muss er mitbringen? Und ich habe die Briefe gelesen von Paulus. Und mir wurde es auf einmal bewusst, hey Eugen, eigentlich hast du nicht recht dem getan, der die Verantwortung für die Gemeinde trägt. Und jetzt willst du in einen Dienst, oder jetzt bist du gefragt worden, bist du bereit, diesen Dienst zu tragen? Du würdest das mit Ja antworten. Aber was hältst du davon, zu dieser Person, der du das Leben schwer gemacht hast, hinzugehen und mit ihr das alles zu klären? Und wisst ihr, ich muss euch sagen, das war ein Kampf. Das war ein Kampf für mich. Ich wusste ganz genau, wie ich diese Person, wie ich mit ihr geredet habe, ohne Respekt, ohne Autorität, ohne es angenommen zu haben. Das ist eine Person, dem es anvertraut worden ist, die Gemeinde zu leiten. Und du bist nur in der Gemeinde. Und du machst schwer, diese Person das Leben in seinem Dienst. Und es hat mich nicht in Ruhe gelassen. Es hat mich sehr lange gequält. Und diese Person war sehr krank. Diese Person lag im Sterbebett. Und mir ist irgendwann mal wichtig geworden. Ich habe meine Sachen gepackt. Ich habe meinen freien Tag gehabt. Und ich habe das niemandem gesagt. Ich habe das noch nicht mal meiner Frau gesagt. Ich habe diese Person angerufen. Diese Person lag zurzeit im Bett und konnte gar nicht reden. Und ich dachte, was machst du jetzt? Dann habe ich den Übergangspastor dort angerufen, habe mit ihm gesprochen, habe mit der Frau gesprochen. Und ich habe mich bei dieser Person, oder ich bin zu dieser Person gefahren. Ich habe mich an das Bett gesetzt und ich habe geweint. Wisst ihr, Gott hat mich gedemütigt. Ich musste mich entschuldigen und ich sagte, Andreas, ich bin gefragt worden, in diesen Dienst mit einzusteigen. Und ich möchte den Dienst tun, in Ehrfurcht vor Gott. Dafür muss ich aber erst das bereinigen, was ich aufgebaut habe. Wir durften miteinander beten, der Johann war mit dabei und ich bin so froh, dass der Pastor oder dieser Übergangspastor dabei war. Wisst ihr, ich bin froh, dass ich das bereinigen konnte. Ich bin froh, dass Andreas mir vergeben durfte, dass er für mich gebetet hat, dass Gott mich stärkt in seinem. Aber es war ein Schritt der Demut. Ich musste es lernen. Demütigt euch unter der Hand Gottes. Liebe junge Leute, ältere Leute, wir müssen es lernen. Es ist uns nicht gegeben. Vielleicht heißt es auch so, oder man könnte das auch sogar so anwenden, umkleidet euch mit Demut. Zieht an diese Demut. Die soll an euch sichtbar werden. Umkleidet euch mit Demut. Und dann steht, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wisst ihr, ich bin so froh, dass diese Person oder dass ich es klären konnte, bevor diese Person gestorben ist. Wisst ihr, warum ich froh bin? Weil ich die Gnade heute sehen darf. Demütigt euch. Schiebt es nicht zu weit auf die Bank raus. Ob das junge Leute sind, ob das ältere sind. Demütigt euch unter der Hand Gottes. Gewaltiger, damit er euch erhöht. Und wisst ihr, ich bin heute froh, als ich es getan habe, oder dass ich es getan habe. So darf ich wissen, dass er, Gott der Allmächtige, Jesus Christus selbst, gibt mir Kraft in meinem Dienst. Ich möchte uns ermutigen, uns als Gemeinde ermutigen, dass es uns immer vor Augen ist. Dort, wo wir vielleicht ein Vergehen haben, dort, wo wir versagt haben, ich will nicht sagen, was völlig normal ist, aber was doch völlig normal ist, also wenn einer sagt, nee, Eugen, also zu mir redest du heute da nicht, dann sage ich, boah, da bist du der Erste, den ich kennenlerne, der nicht versagt. Jeder von uns hat mal versagt. Und jeder von uns braucht Korrektur. Und jeder von uns, ich hoffe, dass jeder von uns sich demütigt unter der Hand Gottes. Wir sind ja nicht die Götter. Aber der uns Kraft gibt, der uns stärkt, der uns wiederherstellt, so wie Petrus wiederhergestellt werden musste. Das ist der, der uns mit seiner Liebe umgürtet. Und dann sagt er, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Es hat mir sehr große Sorgen vorbereitet. Was werden die anderen von mir denken? Was werden die sagen? Hey Eugen, du hast doch eigentlich schon recht gehabt. Das, was du da gesagt hast, da in der Gemeindestunde oder das, was du getan hast, hast du ja schon recht gehabt. Ist ja auch richtig so. Was werden die auf einmal sagen? Aber mir ging es nicht darum, was die anderen. Mir ging es darum, dass ich meine Sorge, dass ich mein Last, was mich belastet, vor ihm ablege. Und ich hoffe es auch für uns als Gemeinde. Wenn du irgendein Paket mitträgst, was dir Sorgen vorbereitet, was dich vielleicht unruhig lässt, demütige dich unter der Hand Gottes und er wird dir Kraft geben. Er wird dich stärken. Und was brauchen wir? Was brauchte Petrus in dem Moment? Brauchte von Johannes die Zusage, ja, Petrus, das könnte jedem von uns passieren. Oder vom Thomas, dem Ungläubigen, ja, Petrus, ich habe auch so nicht so ganz geglaubt, bis ich seine Wunden nicht gesehen habe. Oder vielleicht von irgendeinem anderen Jünger, brauchte er die Zusage? Nein, Petrus brauchte Jesus Christus. Wir brauchen Jesus Christus. Ich brauche nicht diese Umgebung. Natürlich, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir Freunde haben. Es ist wichtig, dass wir als geschlossene Gemeinde. Aber wir brauchen Jesus. Jesus ist derjenige, der uns wiederherstellt. Jesus ist derjenige, der uns Kraft gibt. Jesus ist derjenige, der uns aus den Schlamassen rausholt. Und das brauchen wir als Gemeinde. Mein dritter Punkt. Es ist sehr wichtig, also die zwei Punkte, ja, also um in der Gemeinde im Kampf zu widerstehen. Mein dritter Punkt ist, die Gemeinde wird bewahrt durch nüchtern und wachsamen Gläubige. Wir brauchen einander, durch nüchterne und wachsame Gläubige. Lass uns ab Vers 8 bis 11 jetzt lesen. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glaube und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Denn Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Ehre, ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann schließt er ab. Amen. So sei es. Wir haben einen Widersacher, der umhergeht wie ein brüllender Löwe. Und hier ist der Löwe, der uns genannt wird und sucht, wen er von der Gemeinde verschlingen kann. Petrus hat die Erfahrung gemacht. Petrus wusste wahrscheinlich. Wisst ihr, im Petrusbrief, dort wird er erwähnt, die haben sich von uns abgewandt. Im zweiten Petrusbrief wird es erwähnt. Es waren Brüder da, die mitgeeifert haben, die mitgefolgt haben. Aber vielleicht erinnert er sich auch an den Judas, der versagt hat. Vielleicht erinnert er sich an den Bruder, mit dem er 3 Jahre zusammen war. Und wo sie nicht Acht auf ihn gehabt haben. Und dieser Löwe, der umhergeht, wie ein brüllender Löwe, dieser Satan, der um die Gemeinde rumkreist und sucht, wen er verschlingen kann. Wir sollen aufeinander, auf uns aufeinander achten. Das ist unsere Stärke. Wir sollen nicht jemanden fallen lassen. Achtet aufeinander. Wisst ihr, ich erinnerte mich an, als ich das gelesen oder wo ich das von dem Löwen denke. Welches Bild würde euch einfallen, wenn ihr hier brüllender Löwe, der umhergeht. Was wird euch einfallen? Welche Person? Wisst ihr, mir ist der Daniel eingefallen da. Mir ist er direkt aufgefallen. Wenn ich vom brüllenden Löwe lese und sucht, wen er verschlingen kann, muss ich an Daniel denken. Wisst ihr warum? Der Daniel wurde in die Löwengrube reingeworfen und was passiert mit ihm? Nichts. Und wisst ihr warum? Weil der Satan an ihm nichts gefunden hat, wo er ihn was an kann. Dieser Löwe, dieser Satan war nicht da, der ihn verschlingen konnte. Daniel war zugerüstet. Wir lesen von dieser Gefangenschaft in Babylon. Und wenn sich alle gebeugt haben und angebetet haben, der Daniel hat es nicht getan. Daniel wusste ganz genau, wem er vertrauen kann. Dieser brüllende Löwe, der um den Daniel rundherum ging, im Exil, konnte dem Daniel am Ende doch nichts. Wie sieht das in deinem und in meinem Leben aus? Dieser brüllende Löwe, wird er an dir was finden, wo er anknabbern kann? Wird er was finden in deinem Leben, wo er dich verschlingen kann? Und wisst ihr, ich muss euch ehrlich sagen, wenn nicht Jesus Christus, wenn nicht die Gnade Jesu Christi, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Dokus gesehen habt, wenn der Löwe einen packt, selten, sehr selten, dass man da aus dem Rachen des Löwen rausgekommen ist. Wenn der Löwe einen packt, in der Tierwelt haben die anderen keine Macht mehr. Die schaffen es nicht. Und spielt nicht. Denkt nicht, dass ihr da rauskommt. Von dem Rachen des Löwen. Spielt nicht mit dem Satan. Wisst ihr, Paulus ermahnt die Gemeinde in Ephesus und sagt, zieht an die Waffenrüstung Gottes an. Moment, war das richtig? Die ganze Waffenrüstung Gottes an. Es geht nicht darum, ich habe die Bibel zu Hause, ich lese da auch jeden Tag ein Kapitel. Es geht darum, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr widersteht. Dort heißt es nicht, wenn du einen Teil angezogen hast, so wirst du widerstehen. Paulus sagt in Epheser, zieht an die ganze Rüstung Gottes an. Und es ist wichtig für uns heute, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anhaben. Es ist nicht wichtig, dass wir nur einen Teil anhaben, dass wir vielleicht gestiefelt sind und einen Helm haben und schon sind wir raus. Der andere sagt, ich brauche nur Brustpanzer und gib mir, dann geht schon. Nein, nein, es geht um die ganze Waffenrüstung Gottes an. Zieht die ganz an, damit ihr den feurigen Pfeilen widerstehen könnt. Ein Teil wird dir nicht helfen. Ein Teil wird uns der Gemeinde nicht helfen. Es ist wichtig. Es ist wichtig für uns, dass wir die ganze Rüstung anhaben. Dass wir uns ganz auf ihn verlassen. Dass wir ihn ganz vertrauen. Nicht nur ein Teil. Und dass wir aufeinander achten. Dass wir einander ermutigen. Und dort, wo der eine schwach ist, dass wir zu ihm hingehen und ins Gebetleben mit ihm gehen. Dort, wo Ermahnung sein muss, sollen wir in Liebe ermahnen. Dort, wo Wiederherstellung gebraucht wird, da soll man die Leute wiederherstellen. Und das ist eine Ermutigung für uns als Gemeinde. Petrus schließt seinen Brief damit ab, indem er sagt, ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Christus hat die Macht, dich und mich auszurüsten und zu bewahren. Ich möchte die letzte Verse schreiben und hier verabschiedet sich der Petrus mit seinem ersten Brief. Und schreibt, mit wem er diesen Brief geschrieben hat. Deswegen werde ich auch nicht mehr viel dazu sagen. Aber hier schreibt der Petrus ab Vers 12, durch Silvanus, dem treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Einmal zu ermahnen und zu bezeugen. Petrus schreibt diesen Brief an die Gemeinde, zu ermahnen und zu bezeugen, dass es passieren kann. Ich rede nicht vom irgendwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern ich bin Zeuge dessen, was er geschrieben hat. Und nicht nur er alleine, sondern, da wird auch ein Name erwähnt, Silvanus. Ja, also durch. Es grüßen euch aus Babylonien die Gemeinde. Es grüßt euch aus Babylonien die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Was für ein Abschluss, ja? Mit diesem Kuss dachte ich mir, was willst du sagen? Aber wisst ihr, was das ist? Was ist ein Kuss zwischen Partnern? Ein Zeichen der Liebe. Ein Zeichen der Annehmung, dass wir einander annehmen, dass wir zueinander stehen, dass man den Nächsten liebt. Habt lieb euch untereinander. Guck mal, wie er schließt. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Christus ist der Mittelpunkt. Und deswegen sollen wir im Christus ihm dienen und aus seiner Gnade leben. Amen.